ARD.
Michael, heute tun wir mal wieder ein bisschen was für die Allgemeinbildung und fragen, was ist eigentlich eine Programmbeschwerde? Der gute Grund dafür, es gibt immer mehr davon.
Ja, in der Tat. 2024 sind über 1100 Programmbeschwerden bei den Rundfunkräten von ARD, ZDF und Deutschlandradio eingegangen. Das sind 60% mehr als im Jahr zuvor, also 2023. Und diese Tendenz gilt übrigens auch für Eingaben beim Deutschen Presserat, der sich dann mit den Verlagen auseinandersetzt. Da sind die Zahlen sogar noch etwas höher. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Da sind nämlich gerade zwei Programmbeschwerden eingegangen, die auch in der breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurden und auch für Gesprächsstoff sorgten. Zum einen eine Beschwerde gegen das ZDF-Magazin Royal und den Moderator Jan Böhmermann und zum anderen gegen einen Instagram-Beitrag der Tagesschau.
Genau, gegen Jan Böhmermann hat der stellvertretende Vorsitzende der Polizeigewerkschaft Programmbeschwerde eingelegt. Manuel Ostermann heißt er. Er fährt dabei gleich das ganz große Geschütz auf und beklagt unzulässige und unsachliche Kritik, aber auch persönliche Diffamierung und sogar eine Verletzung journalistischer Grundsätze. Und in dem anderen Fall hat sich der CDU-Politiker und Enkel von Helmut Kohl, Johannes Volkmann, bei der Tagesschau beschwert, weil sie seiner Meinung nach religiöse, im konkreten Fall christliche Überzeugungen missachte.
Vom Gegendarstellungsrecht haben ja schon viele gehört. Die Programmbeschwerde ist dagegen eher noch unbekannt. Gegendarstellungen sind juristisch sehr genau geregelt und betreffen Tatsachenbehauptungen. Also in der Art von Bürgermeister A hat keinen Schulabschluss. Hat er aber, kann das Dokument vorlegen, dann muss das entsprechende Medium das an geeigneter Stelle, möglichst so, dass es auch viele Leute lesen, korrigieren.
Ja, und die Programmbeschwerde ist da noch ein bisschen anders. Es geht um die Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Programmgrundsätzen.
Ja, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, natürlich kann man auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch bei den privaten Anbietern Gegendarstellungen verlangen, aber es gibt eben dann noch einen gewissen Unterschied und dass man es eben auch dann machen kann, wenn es nicht um Tatsachenbehauptungen geht, das klingt ja an sich erstmal vernünftig. Aber es stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer legt eigentlich fest, wie das beurteilt wird? Was ist überhaupt, ich sag jetzt mal, ein harter Fakt und was ist eher eine Kränkung und was ist eher ein Verstoß gegen eine Richtlinie? Das ist eben nicht ganz so eindeutig wie bei Tatsachenbehauptungen.
Und deshalb fragen wir heute zwischen fundierter Kritik und Nörgelei, was bringen Programmbeschwerden?
Eingeladen haben wir dazu einen Kollegen, der dieses Thema bereits gründlich recherchiert hat. Und das ist der Medienjournalist Stefan Fries. Hallo.
Hallo.
Du hast dich ja mit dem Thema Programmbeschwerdewesen gründlich beschäftigt und hast dir das mal angesehen. Und im Jahr 2024 waren es ja über 1100 Beschwerden, die von den Gremien behandelt wurden. Das sind ja deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Da stellt man sich ja die Frage, warum ist das so? Ist das Programm so viel schlechter geworden?
Das kann man, glaube ich, aus der Zahl der Programmbeschwerden allein nicht ableiten. Wir haben jetzt tatsächlich eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr, als ich die Zahlen zum ersten Mal erhoben habe. Ich habe aber nur diese beiden Vergleichszahlen. 708 waren es im Jahr 2023 und eben diese 1129 im vergangenen Jahr. Das ist so ein Anstieg um ungefähr 60%. Zum Teil sind das vielleicht auch Jahresschwankungen, die ganz normal sind. Ein Teil davon hat aber tatsächlich was mit einer konzertierten Aktion zu tun. Das Medienhaus Korrektiv hat ja darüber berichtet, dass es eine Seite namens rundfunkalarm.de gibt. Da kann man sich sehr, sehr leicht an Programmbeschwerden beteiligen, indem man schon vorausgefüllte Dokumente anklickt und die einreicht. Die gehen eigentlich an die Sender. Das wird bei den Sendern eigentlich wie Hörerpost behandelt, aber zum Beispiel der Rundfunk Berlin Brandenburg hat gesagt, das ist zwar so ein bisschen Hörerpost, sind aber eigentlich ja Programmbeschwerden. Wir erkennen die mal an als offizielle Programmbeschwerden und schlagen die sozusagen denen zu, die wir normalerweise direkt an den Rundfunkrat bekommen. Und dadurch liegt, glaube ich, ein Teil dieses Anstiegs. Der Rest ist wahrscheinlich möglicherweise die Jahresschwankungen. Wir müssen ja unterscheiden, man kann sich beim Sender beschweren und man kann sich beim Rundfunkrat beschweren. Der Sender ist ja derjenige, der das Produkt, über das man sich beschwert, produziert hat. Der kann sich dann dazu verhalten, muss es aber nicht. Und der Rundfunkrat als Aufsichtsgremium, der kann tatsächlich offiziell Programmbeschwerden nachverfolgen. Da muss dann der Intendant sogar antworten. Das ist bei den normalen Hörerpost nicht. Und der kann am Ende auch sagen, dieser Programmbeschwerde geben wir statt oder nicht.
Das klingt ziemlich kompliziert. Also wenn ich jetzt, was momentan aktuell nicht der Fall ist, eine Programmbeschwerde hätte und ich möchte, dass die an die richtige Adresse kommt. Wie mache ich das und wie stelle ich sicher, dass die Leute, die das dann bekommen, auch merken, aha, das ist jetzt keine Hörerpost, das ist jetzt nicht nur Rumgemotze, das ist eine Programmbeschwerde.
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil ich muss erstmal wissen, gegen was beschwere ich mich denn da. Denn wenn ich was im ZDF sehe, kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass es eine ZDF-Produktion ist. Aber wenn es im Ersten läuft, muss ich erstmal wissen, welche ARD-Anstalt liefert das zu. Wer ist zuständig? Bei Dreisand und Arte sind die Produktionen ja auch von den ARD-Anstalten zugeliefert oder vom ZDF. Das heißt, ich muss mich an den richtigen Rundfunkrat wenden. Und ich muss eine Verletzung der Programmgrundsätze beklagen. Ich kann also zum Beispiel sowas sagen wie, da sind die falschen Fragen gestellt worden im Interview oder der Politiker hätte nicht eingeladen werden sollen. Das ist per se noch kein Verstoß gegen Programmgrundsätze. Deswegen ist in dem Fall des Polizeigewerkschafters auch so ein bisschen die Frage, da ging es ja um Satire. Kann man da tatsächlich in Sachen Satirefreiheit irgendwie was erreichen? Ist das wirklich ein Verstoß gegen Programmgrundsätze? Insofern, das muss ich erstmal beklagen. Und dann muss ich beim Rundfunkrat eben diese Beschwerde erheben. Und dann beginnt tatsächlich ein relativ langes, kompliziertes Verfahren, wo ich auch dranbleiben muss, wenn ich wirklich was erreichen will.
Hast du denn bei der Beschäftigung mit den Programmbeschwerden eigentlich auch rausfinden können, was da genau kritisiert wurde? Oder ist das so eine Blackbox, wo sich die Sender oder beziehungsweise die Gremien der Sender gar nicht zu äußern?
Teils, teils. Bei manchen Sendern bzw. Gremien weiß man zumindest überblicksartig, worum es geht. Der WDR-Intendant zum Beispiel oder die RBB-Intendantin müssen viertel- bis halbjährlich einen Bericht vorlegen über die Beschwerden, die sie beantwortet haben und wie sie die beantwortet haben. Beim ZDF wissen wir zum Beispiel aber nur, gegen welche Sendungen sich beschwert wurde. Da steht dann nur der Name der Sendung und das Datum drin. Man weiß aber nicht, wie die Beschwerde inhaltlich war und wie darauf geantwortet wurde. Deswegen ist es so teils oberflächlich bekannt, teils ein bisschen detaillierter bekannt. Und bei manchen Sendern und Gremien weiß man auch gar nicht, worum es geht.
Bleiben wir mal bei diesem Fall Böhmermann in Anführungszeichen. Also der Polizist hat sich ja beklagt, er sei tatsächlich als Mensch diffamiert worden. Es seien Sachen über die Bundespolizei behauptet worden, die nicht stimmen. Und im Großen und Ganzen hätte der ganze Beitrag ja doch einen beleidigenden Charakter gehabt. Jetzt kann man sagen, okay, war ja Satire. Wie geht das da jetzt voran? Oder wie schätzt du die Chancen ein für diese Programmbeschwerde?
Ja, der ZDF hat ja schon mitgeteilt, dass die Beschwerde da eingegangen ist und die muss jetzt beantwortet werden. Das bedeutet, dass im ersten Schritt immer bei jedem Sender der Intendant oder die Intendantin antworten muss. Das heißt, das wird schon auf eine relativ hohe Ebene gehoben bei so einer Programmbeschwerde. Wenn ich einfach nur so eine Mail an den Sender schreibe, antwortet mir nicht der Intendant. Natürlich, der antwortet natürlich mit Hilfe der Redaktion. Das heißt, der fragt nach unten über die Programmdirektion an die Redaktion, was ist da gelaufen, wie verteidigt ihr euch, was sagt ihr zu der Kritik? Und dann antwortet der und tatsächlich ist das Verfahren dann erstmal beendet, wenn der Intendant geantwortet hat. Außer ich als Beschwerdeführer sage, nee, das reicht mir nicht. Ich möchte, dass der Rundfunkrat als Gremium das behandelt. Dann kann ich Widerspruch einlegen. Das passiert aber gar nicht in so vielen Fällen. Also von diesen 1129 Beschwerden sind nur ungefähr 100 in die Gremien gegangen, weil die meisten Leute mit der Antwort der Intendanz zufrieden waren. Oft räumt nämlich der Intendant auch ein, ja, wir haben einen Fehler gemacht oder danke für den Hinweis, wir korrigieren das. Manchmal sagt er aber auch, nee, finde ich nicht berechtigt aus folgenden Gründen und auch damit sind viele zufrieden. Und wenn die dann nicht dranbleiben, dann wird das vom Rundfunkrat gar nicht erst behandelt und dann kann es am Ende natürlich auch keine Verurteilung sozusagen durch den Rundfunkrat geben.
Du hast ja vorhin diese Website erwähnt. Kann man sich denn vorstellen, dass es jetzt heutzutage mehr, ich sage jetzt mal so Dauerquirulanten gibt? Also wenn man jetzt zum Beispiel an AfD denkt, also gibt es sowas auch, dass da gezielt Stimmung gemacht wird und dass da auch Programmbeschwerden in großem Maße eingereicht werden?
Das scheint ja da dahinter zu stecken. Also es muss keiner die Sendung gesehen haben, gegen die er sich da beschwert, wenn er das über die Webseite meldet. Und die Zahl dieser Eingaben, die darüber angekommen sind, zeigt das ja auch. Also wir reden von 48.000 Beschwerden, die auf diesem Wege eingegangen sind. Die muss man aber, wie gesagt, da sie an die Sender gerichtet sind, verrechnen mit der Hörerpost, die die sowieso bekommen, der Zuschauerpost. Mit jeder Facebook-Kommentar beim Profil des Senders kann ja eine Kritik sein. Und die steht deswegen in gar keinem Verhältnis zu diesen rund 1.100 Programmbeschwerden bei den Rundfunkräten. Aber es wird ja vermutet, das sagt Korrektiv auch, der Mann, der dahinter steckt, ist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist jemand, der auch anbietet, juristische Beratung zu geben, vom Rundfunkbeitrag befreit zu werden, was sehr unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert. Deswegen, das scheint schon eine konzertierte Aktion zu sein von Leuten, die einfach den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mögen und weiter dafür bezahlen wollen.
Die andere Frage, die mich da umtreibt, ist, wenn jetzt, sagen wir mal, sich der Rundfunkrat mit so einer Programmbeschwerde dann aus gutem Grund beschäftigt und zum Ergebnis kommt, tja, derjenige da oder diejenige, die sich beschwert hat, die hat ja recht. Was passiert dann eigentlich?
Ja, zum einen kommt das total selten vor, weil die allermeisten Beschwerden werden von den Rundfunkräten zurückgewiesen. Was die immer haben, ist, die haben die Programmbeschwerde vorliegen. Dann wird in den Programmausschüssen, gibt es dann noch einmal einen Berichterstatter, der sich nochmal die Sendung anguckt oder das Angebot, Internetangebot oder was auch immer. Dann gibt es eine Stellungnahme der Redaktion und die wägen dann ab. War das wirklich ein absichtlicher Fehler? War das gravierend? War das wirklich ein Verstoß gegen die Programmgrundsätze? Wie hat der Sender darauf reagiert? Und deswegen kommen die in nur sehr wenigen Fällen dazu zu sagen, diese Beschwerde war berechtigt. Im vergangenen Jahr war das in 5 Fällen nur so. Also 5 Programmbeschwerden wurde stattgegeben und die bezogen sich auf nur 2 Sendungen. Das eine war die Namibia-Doku des Norddeutschen Rundfunks. Darüber ist im Folgenden Jahr auch viel berichtet worden, weil die von vielen Kritikern auch als fehlerhaft bezeichnet wurde. Das zweite war, da ging es um einen Fehler in einer Grafik, die im ARD-Sommerinterview gemacht wurde, dass der RBB verantwortet. Das heißt, es gibt überhaupt nur sehr wenige Fälle. Im Vorjahr ging es auch genau um 2 Sendungen und 5 Beschwerden. Das heißt, es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass dem tatsächlich stattgegeben wird.
Weil wir jetzt hier am Saarländischen Rundfunk ja sind, gibt es eigentlich beim Saarländischen Rundfunk Fälle in positiver oder negativer Art? Also sticht der Sender da irgendwie in irgendeiner Art raus?
Der sticht insofern heraus, als dass es der Sender mit den wenigsten Beschwerden ist, was sicher auch an der Größe liegt. Also im vergangenen Jahr gab es insgesamt 7. Im Jahr davor war es eine Beschwerde, die überhaupt eingegangen ist. Und in keinem Fall hat der Rundfunkrat den stattgegeben. In den meisten Fällen war das mit der Antwort des Intendanten erledigt.
Ich habe mich bei der Beschäftigung mit dem Thema eigentlich auch gefragt, weil wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es ja so ein bisschen teilweise auch so eine Blackbox ist, wo ja viele Zuschauer oder Zuhörer auch nicht so genau wissen, wo sie sich da beschweren sollen. Das führt ja dann teilweise auch dazu, dass sie sich dann auch wie bei der Landesmedienanstalt beschweren oder beim Presserat, auch wenn die gar nicht zuständig sind dafür. Gibt es eigentlich sowas wie, ich sage jetzt mal, Best-Practice-Beispiele, also sei es jetzt irgendwie in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern, wo du sagen würdest, da läuft das irgendwie besser oder ist irgendwie besser organisiert? Gibt es da Beispiele?
Ich weiß jetzt nicht, wie das vergleichbar ist. Zum Teil ist es ja auch mangels öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder anderer Strukturen da anders geregelt. Wir sind ja einfach in einem Land des Föderalismus, deswegen ist das halt einfach von den Ländern bzw. den Landesrundfunkanstalten unterschiedlich geregelt. Da gibt es leider keine Einheitlichkeit. Die Verfahren sind schon alle vergleichbar. Ich muss halt den richtigen Einstieg ins Verfahren finden. Manche Rundfunkräte oder Sender sind dann auch so, dass sie sagen, wir haben ihre Beschwerde weitergeleitet, weil das ist nicht unsere Sendung gewesen. Manche sind sehr großzügig, was die Anerkennung von Programmbeschwerden angeht. Da muss man nicht genau sagen, ich beklage Verletzung von Paragraph 5 im Staatsvertrag oder sowas, sondern ich finde ABC und dann sagt die, okay, finden ist eine Programmbeschwerde. Haben wir ja beim RBB auch gesehen, dass die da großzügig sind. Andere Sender sind da strenger. Deswegen, man kann sich nicht so ganz darauf verlassen, dass egal, wo man seine Beschwerde einreicht, die schon ihr Ziel findet. Es ist nicht so leicht, wie man es eigentlich den Hörern machen sollte, denn es geht ja auch darum, da eine Rückmeldung zum Programm zu bekommen. Das sind ja nicht alles Querulanten und nur weil wenige davon Recht bekommen, heißt das ja nicht, dass die alle Unrecht haben, sondern die haben ja teilweise Recht und oft wird ihnen ja von der Intendanz schon Recht gegeben. Also es sind mehr Beschwerden berechtigt, als am Ende tatsächlich stattgegeben werde, weil die Sender es auch oft vorher einsehen.
Ich greife nur mal das Beispiel auf Presserat. Da kann man sich ja auch beschweren, wenn es nicht um Gegendarstellung, also um Tatsachenbehauptungen geht und einfach sagen, ja, das war nicht fair, das verstößt ein bisschen gegen die Grundsätze, die sich der Presserat gegeben hat. Und dann gucken die sich das an und dann veröffentlichen die einen Bericht. Und da drin steht, ja, wir haben Zeitung A einmal gerügt. Das ist so, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Dann wird das öffentlich gemacht. So habe ich es jetzt, sagen wir mal, bei Programmbeschwerden noch nicht erlebt.
Nee, letztlich war auch dieser Jahresbericht des Presserats für uns ein Ausgangspunkt zu sehen, wie sieht es denn eigentlich mit den Beschwerden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, weil da gibt es keine Zentrale. Der Presserat macht das ja zentral für alle seine Mitglieder, also es sind halt sehr viele oder die meisten Tageszeitungen und Magazine beteiligt. So eine zentrale Organisation gibt es beim Rundfunk eben nicht, sondern das ist eben auf die Rundfunkräte aufgeteilt. Die veröffentlichen von sich aus aber auch nicht unbedingt eine Jahresbilanz, deswegen haben wir die mal erhoben. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die Frage der Sanktionen so ein bisschen offen ist. Beim Presserat gibt es halt, wie gesagt, die schärfste Sanktion, eine Rüge. die dann auch veröffentlicht werden muss. Aber durchsetzen kann der Presserat das auch nicht. Und gerade so Medien wie die Bild zum Beispiel lassen sich sehr viel Zeit damit, die zu veröffentlichen. Man kann auch sagen, sie veröffentlichen vieles einfach nicht. Da kann der Presserat aber auch nicht viel mehr tun. Der Rundfunkrat ist aber auch nicht besonders mächtig, weil er kann am Ende zwar sagen, wir geben der Beschwerde statt. Es gibt aber nichts, was in den Regularien steht, was dann daraus folgt. Das ZDF hat im vorigen Jahr mal nach einer stattgegebenen Beschwerde einen Beitrag offline gestellt. Das muss aber nicht sein. Das hat das ZDF freiwillig gemacht, weil es vielleicht auch unklug wäre, so eine Entscheidung des Rundfunkrats zu ignorieren. Aber vorgeschrieben ist nicht wirklich was. Natürlich korrigieren die Sachen, die fehlerhaft waren. Aber wenn es so ein bisschen Ansichtssache ist, ob es ein Verstoß ist oder nicht, müssen die Sender dem nicht unbedingt nachkommen. Also letztlich kann der Rundfunkrat einfach den Sender rügen und das wird dann auch öffentlich gemacht, nicht in jedem einzelnen Fall, aber durchaus, gerade bei kontroversen Themen. Und dann war es das aber auch. Also zahnlos, das ist ja immer das schöne Adjektiv, was man dem Presserat vorhält, sind die Rundfunkräte auch ein wenig.
Die Frage ist ja auch, ob ich als Programmbeschwerdeführer sozusagen denn so das überhaupt will, dass meine Beschwerde öffentlich wird. Also es könnte ja auch sein, dass ich das jetzt gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit haben möchte oder so. Das könnte man
natürlich aber auch es ist ja anonym. Es ist ja anonym, insofern, das glaube ich, da wird sich wahrscheinlich keiner ärgern, wenn das öffentlich wird.
Nur der guten Ordnung halber und zum guten Schluss. Man kann sich natürlich auch, dann nicht beim Rundfunkrat, über Programminhalte im Privatfernsehen zum Beispiel beschweren. Da sind dann die Landesmedienanstalten zuständig. Hast du da auch eine Zahlen oder eine Recherche gemacht?
Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Die veröffentlichen aber tatsächlich, glaube ich, auch einen Jahresbericht, in dem zumindest allgemein was drinsteht. Ich glaube, da erfährt man auch wenig über die Inhalte. Aber das ist nochmal ein eigenes Kapitel, weil das System ganz anders ist.
Ist also ziemlich unübersichtlich, wenn man es mal ehrlich betrachten möchte.
Das stimmt.
Deutschland und seinen Föderalismus, könnte man auch sagen. Daran liegt es ja auch. Du hast es ja auch erwähnt. Stefan Fries, danke dir für deine Erfahrungen oder beziehungsweise deine Analyse der Programmbeschwerde in Deutschland. Danke dir.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.